Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis mit diesen Themen. Vor 30 Jahren war Bolligen noch die fünftgrösste Gemeinde im Kanton Bern. Nachher hat man sie geteilt in Ostermundigen, Ittigen und Bolligen. Die drei Gemeindepräsidenten von heute schauen zurück auf die Trennung. Und nächstes Februar geht es Bern ein stadtbekanntes Bordell zu. Für die Frauen, die dort arbeiten, ein grosses Problem. Die Prostituierten erzählen von ihren Sorgen im Zusammenhang mit dieser Schliessung. Das später in dieser Sendung. Am Mikrofon Christine Wittmer. Zuerst Nachrichten vom Tag mit dem Thomas Pressmann.
Wegen dem Winterwetter hat es vor allem am Morgen auf der Strasse Probleme gegeben. Im Kanton Bern hat die Polizei bis am Mittag 70 Unfälle gezählt, wegen Schnee, Matsch und Eis. Die Kantonspolizei Freiburg hat am Morgen gewarnt vor Glatteis auf der A12 zu Düdingen. Durch den Tag hat sich die Lage entspannt. Im Wallis fahren die Züge wieder normal. Am Morgen war die Strecke durchs Goms noch zu. Auch die Bahnen in der Jungfrauenregion fahren wieder. Im Bahnhof Biel ist am Morgen für eine Stunde auch nicht mehr gegangen. Aber wegen einer technischen Störung und nicht wegen dem Wetter. In den Bergen hat es viel geschneit, vor allem im Wallis, über einen halben Meter. In den nächsten Tagen gibt es noch mehr Schnee. Seit dem Frühling besetzt eine Gruppe Leute zumindest in der Stadt Biel ein altes Haus. Dort drinnen war früher die Fachschule. Die Gruppe hat ein Kulturzentrum eingerichtet. Die Stiftung Wunderland, die so Projekte unterstützt, hat überlegt, das Haus vom Eigentümer im Kanton Bern abzukaufen. Das klappt nicht. Man sei sich nicht einig über den Kaufpreis, teilt der Kanton mit. Die Stadt Biel kann nicht helfen, sagt der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr.
Es ist der Stadt Biel im Moment nicht möglich, finanziell ein solches Projekt zu unterstützen, sei es mit Betriebsbeiträgen, sei es durch einen Erwerb von Liegenschaft. Aber wir sind immer bereit und werden auch weiterhin bereit sein, wenn es die Möglichkeit gibt, interessierte mögliche Partner, die so ein Projekt realisieren können, zusammen an den Tisch zu bringen.
Der Besitzer des Gebäudes, der Kanton, fordert darum einmal mehr, das Besetzer zu Hause bis Mitte Dezember räumen. Im Berner Oberland und im Wallis taucht die Idee von einem Eisenbahntunnel unter dem Grimselpass wieder auf. Seit kurzem gibt es einen Verein, der die Machbarkeit von einer Eisenbahnverbindung von Innertkirchen auf Oberwald prüfen will. Die Kantone Bern und Wallis und verschiedene Gemeinden in der Region haben schon finanziell Unterstützung zugesagt, für die Abklärungen zu machen. Das sagt Ulrich Platter, der pensionierte Bauingenieur von Meiringen, präsidiert diesen Verein.
Ja, die Idee ist, wir haben über das ganze Alpengebiet überall Schmalspurbahnen bestehende und wollten die eigentlich mit dieser Verbindung in der Kirchenoberwald 22 Kilometer Länge verbinden.
Die Initianten möchten die Regionalbahn im Wallis und im Kanton Bern verbinden. Die Universität Bern hat im Kanton Wallis ein Forschungsprojekt gestartet, das den Wildtierhütern helfen soll, die Luchsen und die Wölfe zu überwachen. Zusammen mit ausländischen Institutionen hat die Uni im ganzen Wallis Fotofallen aufgestellt und wertet diesen Winter auch Tierspuren aus. Nicht nur die von Luchsen und Wölfen, sondern auch die von ihren Beutetieren. Die Resultate werden nachher statistisch ausgewertet. Das gibt dann für die Wildtierhüter eine Methode, die Entwicklung der Luchs- und Wolfpopulation besser zu überwachen. Die Herkunftsbezeichnung vom Walliser Wein Petit Arvin wird geschützt. Das heisst, wenn Petit Arvin draufsteht, muss Walliser Wein drinnen sein. Nach dem Nationalrat hat jetzt auch der Ständerat Ja dazu gesagt. Im Wallis freut man sich darüber. In einer Mitteilung schreibt der Kanton Wallis, das sei ein historischer Entscheid.
Das Wetter bis morgen Abend, es schneit immer wieder, in den Bergen kommt noch eine rechte Menge zusammen. Morgen durch den Tag scheint dann immer mal wieder die Sonne. Die Temperaturen liegen bei 2 Grad. Im Kanton Bern verschwinden seit ein paar Jahren gäng mehr Gemeinden von der Landkarte. Es gibt einen klaren Trend hin zu Fusionen. Vor diesem Hintergrund scheint es aussergewöhnlich, wenn drei Gemeinden mit einer neuen Broschüre auf 30 Jahre Selbstständigkeit aufmerksam machen. Es geht dabei um die Gemeinden Bolligen, Ostermundigen und Ittigen, die bis 1982 noch eine grosse Gemeinde waren, immerhin die fünftgrösste im Kanton. Die Stimmberechtigten der drei Gemeinden haben sich dann für eine Trennung entschieden. Der Jörg André ist heute mit den drei Gemeindepräsidenten an einem Tisch gesessen, mit dem Rudi Burger von Bolligen, dem Beat Schiog von Ittigen und dem Christian Zahler von Ostermundigen und hat mit ihnen über die Trennung aus heutiger Sicht geredet.
Vor 30 Jahren hat sich die Einwohnergemeinde Bolligen aufgeteilt in die drei Gemeinden Bolligen, Ittigen und Ostermundigen. Rudi Burger, Gemeindepräsident von Bolligen, ist der Entscheid von damals, ist der jetzt aus der heutigen Sicht von euch aus gesehen nachvollziehbar?
Er ist auf alle Fälle nachvollziehbar, weil die Organisation, die die Einwohnergemeinde vorher hatte, mit zwei Parlamenten, mit Gemeindeversammlungen, ist eigentlich wahnsinnig kompliziert gewesen. Das hätte eine Änderung geben und das war entweder Zentralisation gewesen oder eben Verselbstständigung und die Bürger haben sich für Verselbstständigung entschieden.
Hat die Verselbstständigung, Beat Giauque, Gemeindepräsident von Ittigen, hat es die Entwicklung der einzelnen Gemeinden stark beeinflusst?
Aus meiner Sicht hat das sicher einen starken Einfluss gehabt. Vielleicht nicht bei jeder Gemeinde ganz gleich, aber gerade für Ittigen kann man sagen, ist eine ziemlich starke Entwicklung ausgelöst worden, weil halt auch Kräfte freigelegt worden sind und dann direkt vor Ort können schauen, dass sich eine Entwicklung auch ausbreiten und positiv entwickeln kann.
Wäret ihr sonst ein bisschen bremset worden durch die grosse Einwohnergemeinde Bolligen?
Ich gehe davon aus, dass man Absprachen machen musste, dass die gesamte Einwohnergemeinde austariert hat. Ist jetzt Ostermundigen der bessere Ort für etwas oder Bolligen oder Ittigen? Und diese Absprachen mussten auf jeden Fall nicht nachvollzogen werden. Und damit konnte man auch beschleunigen und das Resultat selber die auch sehen.
Wenn ihr dann, Christian Zahler, Gemeindepräsident von Ostermundigen, schon Gemeindepräsident wäret, hättet ihr noch für die Verselbstständigung eingesetzt?
Ja, das ist noch schwer zu sagen aus heutiger Sicht. Was ich einfach auch muss sagen, dass auch das Konstrukt mit Viertelsgemeinde und der Einwohnergemeinde wirklich kompliziert war. Ich finde es interessant aus heutiger Sicht, dass die Zentralisierung deutlich gescheitert ist. Die ist auch in Ostermundigen abgelehnt worden. Und das ist ja das, was man heute schon diskutiert. Sollte die Gemeinde ändern mehr zusammenrücken und ändern mehr zusammengehen? Ich weiss aber nicht, ob man im konkreten Fall heute eine Mehrheit würde finden, oder ich habe eigentlich auch nicht das Gefühl, dass man heute einen Zusammenschluss anstreben würde. Aber so gesehen, muss ich eigentlich sagen, ist es eben nachvollziehbar, dass man dann für Verselbstständigung war.
Eine grosse Gemeinde Bolligen, so wie es eben vor 1983 war, wäre eine gewichtige Gemeinde, fast so gross wie Könitz, traut ihr dem manchmal nicht ein bisschen nach, Rudi Burger?
Eigentlich nicht, nein. Die drei Gemeinden, finde ich, haben sich auf ihre eigene Art gut entwickelt. Bolligen, könnte man noch ein bisschen sagen, könnte sich noch ein bisschen mehr entwickeln. Da sind wir eigentlich auch dran. Aber sie haben drei wirklich verschiedene Gemeinden, individuelle Charakteristika. Und ich kann mir es nicht vorstellen, wie es wäre, wir mehr Gewicht hätten als grosse Gemeinde. Bern ist, das wäre nach wie vor halt erdrückend, oder? Nach wie vor, das sieht man in der Regionalkonferenz, wenn Bern etwas will, dann kommt es durch. Und das wäre auch so, wenn Bolligen noch die grosse Gemeinde wäre.
Wäre das so ein Gebilde, so ein grosses, so ein unterschiedliches überhaupt noch quasi regierbar?
Es wäre wahrscheinlich schwierig, weil die auch verkehrstechnisch ganz unterschiedlich ausgerichtet sind. Ostermundigen stark auf Bern, Bolligen und Ittigen mehr an der RBS-Linie, mehr auch auf Bern, aber auf der anderen Seite vom Worbletal. Also ich glaube, es wär nicht ganz einfach. Und darum ist die heutige Regelung oder die heutige Lösung, die man dann gefunden hat, wahrscheinlich nicht so schlecht.
Beat Giauque, Gemeindefusionen sind im Trend, wenn man durch den Kanton schaut. Wir feiern jetzt hier quasi 30 Jahre selbstständige Gemeinden, also fast ein kleiner gegenläufiger Trend. Aber das Wort Fusion würde ja zu Ittigen wahrscheinlich niemand in den Mund nehmen im Moment.
Das ist richtig erkannt. Ich habe gesagt, ich kann auch nicht kommen und sagen, wir fusionieren jetzt mit der Stadt Bern oder mit Zollikow oder Bolligen, wenn vor ein paar Jahren erst die Trennung stattgefunden hat. Ich glaube, man ist selber eben stark geworden, man konnte sich engagieren, schon in unserem Logo drinnen, also im Slogan, die Begriffe engagiert und stark. Aber ich habe das Gefühl, es wäre schon möglich, dass man ein besseres Schwergewicht mit der Stadt Bern oder im Süden, wie Könitz, könnte geben. Aber ich glaube, einfach die Mikrogrenzen sind eigentlich nicht ganz gut verlaufen. Also eher wäre es das Worbletal, wo eine stärkere Gegenpart geben könnte, weil räumlich eben Ostermundigen doch ein bisschen abgetrennt ist von uns. Also denke ich halt hier Ittigen, Bolligen, Städtchen in diese Richtung vielleicht ein Schwergewicht können bilden.
Eben, wenn wir Stichwort Ostermundigen, Christian Zahler, nochmal aufnehmen, der hat eigentlich gar nicht so recht zu dem Gebilde passt, weil ihr ja quasi eben nicht im Worbletal seid.
Ja, ich denke auch, dass eben die geografische Lage maßgebend ist dafür, dass die Gemeinden eigentlich nicht so stark zusammengewachsen sind und auch heute eigentlich nicht viel Kontakt haben untereinander. Also wir haben ein gutes Verhältnis, selbstverständlich, aber wir haben zu allen Gemeinden in der Region ein gutes Verhältnis. Also das ist heute nicht mehr außerordentlich das Verhältnis zwischen Bolligittig, Ostermundig und anderen Regionsgemeinden. Und das hängt für mich stark mit der Verkehrssituation zusammen, mit dem gemeinsamen Projekt. Wir haben ein Tram Region Bern, wo wir mit Bern und Könitz und dem Kanton selbstverständlich, also wir arbeiten zusammen, aber es ist nicht ein favorisiertes Zusammenarbeiten unter diesen Gemeinden.
Wenn wir jetzt heute die Stimmberechtigten nochmal fragen, wollt ihr eine grosse Gemeinde Bolligen aufteilen in drei Gemeinden, hat das überhaupt noch eine Chance, Rudi Burger?
Wenn sie noch gleich organisiert wäre wie vor 30 Jahren, glaube ich sofort. Eben mit Gemeindeversammlungen, separaten zwei Parlamenten und einer Einwohnergemeinde, wo man immer ein bisschen Streitigkeiten hat, was jetzt in welche, genau in welche Kompetenz geht. Ich glaube, die würde wieder, vielleicht eben, würde eine Zentralisierung gehen. Das ist aber dass die bisherigen, wenn sie immer noch so organisiert wäre, dass es nicht würde weiter bestehen, das glaube ich sofort.
Wie sehen die Chance an der Urne, Biagio?
Ich sehe es eigentlich ähnlich wie der Rudi Burger. Also, ich glaube, wenn es so eine komplizierte Struktur hätte, noch heute, dann würde man auch sagen, jetzt wollen wir es vereinfachen. Aber sonst habe ich nicht das Gefühl, dass man eine grosse Chance hat, jetzt zu zentralisieren. In den Köpfen ist es zwar da, auch bei der Bevölkerung, dass man irgendwo eine Gesamtregion Bern ist. Aber ob man in der Urne wirklich nachher für eine Fusion würde stimmen oder Zentralisierung sogar mit der Stadt, da bin ich noch skeptisch, so würde ich es mal sagen.
Sicher nicht mit der Stadt.
Die drei Gemeindepräsidenten, der Rudi Burger von Bolligen, der Beat Schiog von Ittigen und der Christian Zahler von Ostermundigen im Gespräch mit dem Jörg André. Eines der grössten Bordelle in der Stadt Bern, mitten in der Lorraine in einem Wohnquartier, wird bis nächsten Februar geräumt. Der Eigentümer hat es verkauft und der neue Besitzer macht Wohnungen daraus. Die über 100 Frauen, die dort arbeiten, müssen darum weg. Sie verlieren ihren Arbeitsplatz und zum Teil sogar ihre Wohnung. Nadja Rauch hat Maya getroffen, eine Prostituierte aus Thailand, und mit ihr über das Problem geredet, das die Schliessung mit sich bringt.
Der Tag von der Maya fährt in der Regel um 12 Uhr. Dann macht sie sich parat, isst etwas, schminkt sich und dann kommen die ersten Kunden in ihr Zimmer in Lorraine. Und das Geschäft läuft bis um 3 Uhr am Morgen. So wie sie jetzt vor ihm hockt, würde Maya ihm im Tram auch nicht auffallen. Sie hat längs schwarzes Haar, trägt ein Pulli und Jeans, ist zwischen 45 und 55-jährig. Und sie spürt die Konkurrenz der jüngeren Frauen. Sowieso läuft das Geschäft nicht mehr so gut, seit der Journalist und Fotograf in der Lorraine sind und über die Situation von diesem Bordell am Lagerweg berichten, sagt sie. Die Freier meiden das Quartier und Maya hat nur noch halb so viele Kunden wie vorher. Für sie ist es vor allem ein finanzielles Problem, wenn das Etablissement in der Lorraine zugeht. Sie müsste umziehen, etwas Neues aufbauen, die Freier kommen nicht mehr einfach vorbei. Auch die Mietinnen sind ein Thema. Heute zahlen die Sexarbeiterinnen in der Regel 100 Franken oder mehr für das Zimmer. Viele haben keine Mietverträge. Maya befürchtet, dass sie an einem neuen Ort noch mehr Miete zahlen müssen, wie die Übersetzerin erklärt.
Sie würden dreimal höher als jetzt, dass sie bezahlen. Brauchen wir noch Depots zu bezahlen und dann wir müssen schauen, ob wir genug Geld haben.
Zwar hat die Maya schon ein neues Angebot zum Arbeiten, aber die Ungewissheit ist gross. Wahrscheinlich verliert sie auch viele Stammkunden, die jetzt gerne zu ihr in Lorraine gekommen sind. Es fällt der Maya schwer, über ihre Situation zu reden. Damit sie ihm erklären, fährt sie plötzlich an zu rennen. Es sind noch drei weitere Thai-Frauen mit der Maya zum Gespräch in die Beratungsstelle Xenia gekommen. Zwei von ihnen waren mit Schweizer verheiratet, haben sich dann scheiden und weil sie eine schlechte oder gar keine Ausbildung haben, haben sie angefangen anzuarbeiten. Das Geschäft ist in der letzten schwieriger geworden. Die Thailänderinnen spüren vor allem die Konkurrenz der Osteuropäerinnen, die weniger lang zu Bern bleiben, weniger Geld verlangen und zum Teil auch ungeschützten Sex anbieten.
Schon viele Probleme gehabt, also dass sie die Frauen von Osteuropa gekommen sind und dann haben wirklich einen tiefen Preis runtergedrückt. Und für sie ist schon schwierig, sie kann das nicht machen. Also ohne Kondom oder so ist was, sie kann das nicht machen. Und für sie ist schon schwierig, weil die osteuropäischen Frauen, sie kommen und dann sie gehen.
Von körperlicher Gewalt erzählen die Frauen nichts. Und gleich gibt es ihr im Alltag gerne wieder Auseinandersetzungen, etwa wenn Freier vorbeikommen, die psychische Probleme haben, wie die Maya sagt. Oder wenn sie mit der Dienstleistung der Frauen nicht zufrieden sind.
Also das Problem auch so mit ihren Arbeitsleitungen. Wenn der Kunden nicht zufrieden sind oder es nicht wirklich am Höhepunkt kommen, also dann wird er das Geld zurück verlangen und so. Oder ich rufe die Polizei an und sagt gesagt, ja, sie hat nicht gute Arbeitsleitung gemacht und so.
Die Maya geht jetzt Ende Februar auf einmal zurück auf Thailand und überlegt dort, wie es so weitergeht. Sie sei müde und müsse eine Pause haben, sagt sie. In Thailand bleiben sie aber für viele Frauen wie sie nicht wirklich eine Alternative. Weil die Maya geheiratet hat und eigentlich in der Schweiz lebt, erwartet ihre Familie, dass sie selber zu sich schaut.
Eine schwierige Situation also für die Frauen, die im Bordell am Lagerweg arbeiten. Das sieht auch die Leiterin von der Fachstelle für Sexarbeit, Xenia so, die Marta Wicker. Die Nadja Rauch hat mit ihr geredet und sie gefragt, wo sie das Hauptproblem sieht, wenn das Haus in der Lorraine zugeht.
Es gibt verschiedene Faktoren. Also das eine ist, dass rund 100 Frauen auf der Straße stehen und dass eigentlich niemand reagiert, weder die Bevölkerung noch Behörden und die Stadt.
Sie sagen, es reagiert niemand. Was würdet ihr denn für Reaktionen erwarten?
Ich würde die gleichen Reaktionen erwarten, wie wenn ein anderer Betrieb zugeht und 20 bis 30 Angestellte auf der Straße stehen, wo man einerseits Solidarität zeigt, wo man versucht, Lösungen zu finden. Und was ganz, ganz wichtig wäre, dass auch die Liegenschaftsverwaltung von der Stadt Bern würde versuchen, Arbeitsräume diesen Frauen zu vermieten.
Also ihr wünscht eigentlich, dass die Stadt da aktiver würde mithelfen und gleich reagieren, wie wenn ein Dienstleistungsbetrieb oder ein anderer Gewerbebetrieb zugeht?
Ja, das ist für mich absolut klar, weil Sexarbeiterinnen sind am Arbeiten, gehen ihre Arbeit nach und es gibt keinen Grund, warum dass wir bei anderen Arbeiter, Arbeiterinnen sehr wohl nach Lösungen sucht, was auch richtig ist, und Sexarbeiterinnen totschweigt.
Jetzt wird das Gebäude am Lagerweg geräumt Ende Februar. Die Frauen müssen den Ort verlassen. Was sind denn eure Befürchtungen? Was jetzt vielleicht auch die Gefahren oder die Nachteile für die Frauen könnten sein?
Es gibt mehrere Befürchtungen. Also das eine ist, dass es sicher Frauen wird geben, die sich werden zurückziehen. Das heisst, die Privatwohnungen. In den Privatwohnungen haben sie einfach weniger Sicherheit, weil sie dann meistens allein arbeiten. Die Gefahr ist, dass wenn die Nachbar oder Nachbarinnen merken, dass sie dort arbeiten, dass nachher die Kündigung kommt. Das heisst, sie verlieren dann nicht nur den Arbeitsplatz, sondern die Wohnung auch noch gerade. Das ist so in Bezug auf Frauen. Und bezogen auf uns ist es natürlich ganz schwierig, dass wir die Frauen wieder erreichen, weil wir müssen zuerst sehr viel Aufwand leisten, um zu wissen, wo sind jetzt die Frauen am Arbeiten, damit wir unserer Arbeit nachgehen können.
Frau Wicker, wenn wir auf den Lagerweg schauen, was sind das für Frauen, was sind das für Leute, die dort ein- und ausgehen?
Es sind ganz unterschiedliche Frauen. Also bei den Thailänderinnen sind es wirklich Frauen, die sich vor Jahren verheiratet haben, in die Schweiz gekommen sind und eigentlich erst so nach der Scheidung angefangen haben, im Sexwerk zu arbeiten, weil sie halt keine andere Arbeit gefunden haben. Und das ist ganz klar wegen der fehlenden Deutschkenntnis oder mindestens erschwert das. Aber wir haben auch Frauen aus Spanien, wir haben Frauen aus Südamerika, die am Lagerweg arbeiten oder jetzt bald gearbeitet haben. Und für die ist es trotz allem ganz schwierig, einen neuen Job zu finden. Auch dort kommt die Ausbildung, die meistens fehlt, nicht bei allen. Oder schon jahrelang nicht mehr auf einem anderen Beruf gearbeitet und dementsprechend nicht mehr auf dem Laufenden sind.
Also, du sagst, schlechte Deutschkenntnis, schlechte oder meistens nicht so eine gute Ausbildung. Gibt es wirklich so wie eine Katalogisierung, wo man ein bisschen sagen kann, das ist typisch für die Frauen, die dort arbeiten?
Mir muss noch ein bisschen unterscheiden von den Nationalitäten her. Thailänderinnen sind öfters, also es geht ja jetzt auch darum, dass das mehrheitlich ältere Thailänderinnen sind, die tatsächlich keine Ausbildung gemacht haben in ihrem Heimatland. Wenn es hingegen Frauen aus dem Osten, ich rede jetzt nicht von Bulgarien, aber zum Beispiel Russinnen, Ukrainerinnen, die sich verheiratet haben mit einem Schweizer, die haben zum Teil sehr gute Ausbildungen und kommen in die Schweiz, sehr oft zuerst als Tänzerinnen, aber die haben eine Ausbildung als Ingenieurin. Also man muss schon schauen, aus welchen Nationalitäten Frauen sind.
Das mag jetzt erstaunen, Ingenieure, die sich nachher plötzlich als Tänzerinnen arbeiten oder sich prostituieren. Wieso machen sie das?
Also das ist ganz klar von den Frauen her, wo sie sagen, ich finde keinen Job. Oder du mir sogar ein Studium finanzieren, indem ich als Nachtclub-Tänzerin hierher komme.
Ihr seid von der Beratungsstelle Xenia, dort eben die Sexarbeiterinnen betreuen, dort ihnen Hilfe geben, sie beraten, auch in rechtlichen Sachen zum Teil. Wie muss man sich die Arbeit ganz konkret vorstellen? Was macht ihr? Wie arbeitet ihr mit diesen Frauen?
Mir muss von der Beratungsstelle her zwei Sachen sehen. Das eine ist die Beratung auf der Beratungsstelle, wo die Frauen mit einem Anliegen kommen und dementsprechend kann man nachher sozialarbeiterisch vorgehen. Aber ganz ein wichtiger Teil, den wir ja noch machen, ist die aufsuchende Sozialarbeit. Wir gehen Frauen am Arbeitsplatz besuchen und tun sie dort einerseits Gesundheitsförderung, AIDS-Prävention, aber auch ganz klar über Rechte und Pflichten von Sexarbeiterinnen aufklären.
Er hat Rechte und Pflichten erwähnt. Jetzt so am Lagerweg hat es Frauen, es ist gerade der Menschenhandelsskandal aufgeflogen. Die ersten Anklagten sind vor Gericht gestanden, vorletzt. Da kommen da immer wieder mit Frauen oder Leuten in Kontakt, die auf also Gesetz brechen. Andererseits beraten ihr und helfen ihr. Wie geht ihr mit dieser Ambivalenz um, die ihr da habt? Auf der einen Seite helfen, auf der anderen Seite zu wissen darum, dass Gesetz und Vorgaben nicht eingehalten werden.
Das ist tatsächlich eine Gratwanderung für uns, aber ich muss auch klarstellen, mehrheitlich wird ja nicht einfach das Gesetz gebrochen, sondern die Mehrheit der Sexarbeiterinnen sind legal bzw. sind nicht Kriminelle. Was schwierig ist, wenn wir das Gefühl haben, es sei jemand unter Druck, dann müssen wir halt sehr vorsichtig umgehen, sorgsam umgehen. Und das heisst auch mehrere Besuche und nicht nur einmal, sondern den Kontakt nicht abbrechen, damit die Frau mindestens weiss, es gibt noch jemanden, wo ich mich dann im Notfall herwenden könnte.
Was macht ihr jetzt aber zum Beispiel im konkreten Fall, wenn ihr wisst, die Frau ist nicht aus der EU, stammt irgendwie von außerhalb und sie ist eigentlich illegal im Land. Was macht ihr dann? Probiert ihr ihr zu helfen oder geht ihr dann nachher den Rechtsweg und meldet das auf der Polizei und sagt, hier sind Leute, die sich illegal aufhalten?
Ich muss ganz klar festhalten, wir fragen die Frauen als erstes nicht, weil es ihr Aufenthaltsstatus ist. Wir haben keine Kontrolltätigkeit. Aber je nach Frage, die die Frau an mich stellt, muss ich natürlich wissen, welchen Aufenthaltsstatus sie hat, damit ich die richtige Antwort gebe. Wir sind nicht verpflichtet, auch eine Frau illegal in der Schweiz ist oder schwarzarbeitend, ist da ganz wichtig, den Unterschied zu machen. Wir sind nicht verpflichtet, das der Polizei zu melden.
Die Marta Wicker, Leiterin der Fachstelle für Sexarbeit, Xenia. Ihr hört das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis und eine fribourgisch-bernische Mischung gibt es jetzt musikalisch. Die vier Männer von der Popgruppe Marvin singen in Seis. Ihr hört das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis und Thomas Pressmann ist wieder hier mit dem Wichtigsten vom Tag, kurz zusammengefasst.
Wegen dem Winterwetter hat es vor allem diesen Morgen Probleme beim Verkehr gegeben. Im Kanton Bern hat die Polizei bis am Mittag 70 Unfälle gezählt. Die Lage hat sich durch den Tag wieder normalisiert. Züge im Wallis durch das Goms fahren wieder normal, auch in ihrer Jungfrau-Region. Im Berner Oberland und im Wallis taucht die Idee von einem Eisenbahntunnel unter dem Grimselpass wieder auf. Seit kurzem gibt es einen Verein, der die Machbarkeit von einer Eisenbahnverbindung von Innerkirchen auf Oberwald prüfen will. Kanton Bern und Wallis und verschiedene Gemeinden in der Region haben schon finanzielle Unterstützung zugesagt, für die Abklärungen zu machen, sagen die Leute vom Verein. Die Universität Bern macht im Kanton Wallis ein neues Forschungsprojekt. Damit will man die Wölfe und die Luchse besser zählen. Mit neuen Fotofallen werden die genauer überwacht. Es wird auch geschaut, wie viele Beutetiere es gibt. Schlussendlich entwickeln die Forscher eine Methode, die den Wildtierhütern helfen soll, die Entwicklung der Luchs- und Wolfpopulation besser zu überwachen.
Das Winterwetter mit dem Gaudenz Fluri von SF Meteo.
Heute Nacht schneit es immer wieder ein bisschen, vor allem im Wallis im Berner Oberland, aber auch im Jura kann es durchaus noch mal einiges an Neuschnee geben. Temperaturen in der Nacht liegen um den Gefrierpunkt im Goms etwa bei minus 6 Grad. Morgen schneit es vor allem am Morgen zeitweise noch weiter, nicht mehr ganz so kräftig, dazu ablässt aber ein böiger Südwestwind. Am Nachmittag trocknet es ab, es tut auf und es kann vor allem so zwischen Biel und Brienzersee auch einmal ein bisschen die Sonne führen schauen. In Brigg gibt es 1 Grad, in Langenthal und in Interlaken 2 Grad, in Viersch 0 und in Asfell minus 5 Grad. In der Nacht auf den Donnerstag kommt dann wieder die nächste Ladung Schnee. Vor allem wieder im Wallis und im Berner Oberland, aber auch im Mittelland schneit es zum Teil ein bisschen. Am Nachmittag trocknet es ab, es gibt ein paar Aufhellungen, der Wind dreht langsam auf Nordwest. Auf der Strasse muss man vorsichtig unterwegs sein, die sind immer wieder schneebedeckt. Wer in den Bergen unterwegs ist, unbedingt die Lawinengefahr beachten.
Das war es, das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis vom Dienstag. Redaktion Priska Delberg, Moderation Christine Wittmer. Die Sendung könnt ihr jederzeit im Internet hören, unter regionaljournal.ch oder als Podcast herunterladen. Und wir sind auch auf Twitter und Facebook.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.